Ich möchte heute mit euch über ein Thema nachdenken, was mich schon seit längerer Zeit beschäftigt und was vielleicht so ein eher randständiges Thema in unseren Themen ist, über die wir als Christen immer mal wieder nachdenken. Also eigentlich kommt das Thema relativ oft vor, aber ich habe zumindest noch nicht allzu oft darüber Gedanken gehört und deswegen möchte ich das heute mal mit euch tätigen und darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, dass unser Gott ein Heiliger ist. Und zwar ist mein Predigttext, mein Vers steht in 1. Petrus 1 und zunächst einmal der Vers 16 und dort kommt ein Zitat aus 1. Mose und das Zitat lautet: Denn ich bin heilig und deswegen sollt auch ihr heilig sein. Das ist ja, wenn man so darüber nachdenkt, zunächst mal ein relativ steiler Satz. Das sind zwei Aussagen, die ganz wichtig scheinen. Das eine ist eine Selbstaussage. Gott sagt über sich, ich bin heilig. Und dann kommt eine zweite Aussage hinzu. Und die zweite Aussage lautet, und weil ich heilig bin, sollst auch du heilig sein. Das eine ist eine Aussage und das andere ist eine Art Imperativ. Ist eine Art Befehl zu sagen, das wird so sein, weil ich das bin. Und wenn du dann mit mir Gemeinschaft hast, dann wird das die automatische Konsequenz sein. Und ich möchte euch mit euch über diesen Text nachdenken und werde ihn zunächst einmal im Zusammenhang vorlesen. Dominik, hast du die Folie da? Perfekt. Also 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 19. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Wenn man sich so die ganzen Auflistungen anschaut, die hier so genannt werden, was jetzt Heiligkeit alles bedeuten kann, da ist ja schon die ein oder andere Facette genannt, und man dann drüber nachdenkt, und auch du sollst heilig sein, dann kann einem ja erstmal Angst und Bange werden. Und wir haben in der Kirchengeschichte und in unserer Geschichte als Christenheit haben wir ganz oft den Punkt gehabt, dass Heiligkeit mit Radikalität, mit Frömmigkeit oder vielleicht auch mit einer gewissen Abgeschiedenheit von der Welt verwechselt worden ist. Also heilig sein würde dann bedeuten, du musst anders sein als das, was irgendwo anders ist. Du musst vielleicht besonders innig irgendwelche Regeln, irgendwelche Gebote befolgen. Du musst vielleicht als eine Art Mönch, als eine Art Asket irgendwo leben. Und wenn du sozusagen das machst und wenn du das nur wirklich willst und wenn du das gut genug machst, dann ist das die höchste Form, dann ist das die vollendete Stufe des Glaubenslebens. Das war sozusagen eine Idee, die wir seit der Gnosis haben und die sozusagen ganz wirkmächtig geworden ist, die wir bei Augustin finden und bei vielen anderen Kirchenvätern, die auch in unserem heutigen Leben und in unserer heutigen Frömmigkeit immer noch sehr, sehr wirkmächtig ist. Ein heiliges Leben zu führen, wenn man das überhaupt sagt, ja, also das ist ja schon an sich vielleicht auch ein relativ steiler Satz, ein heiliges Leben zu führen, heißt besonders fromm zu sein, besonders radikal, besonders strikte Maßstäbe zu haben, vielleicht besonders gut die Bibel zu kennen, besonders gut sozusagen sich in der Gemeinde zu engagieren. Und das verbinden wir vielleicht auf den ersten Blick mit Heiligkeit. Die Bibel sagt, Heiligkeit ist zunächst einmal eigentlich was ganz anderes. Wenn Gott sagt, dass er heilig ist, dann sagt er damit, dann kommt er eigentlich zunächst mal mit einem ganz einfachen Satz aus. Ich bin, der ich bin. Das heißt, Heiligkeit, es gibt auch eine andere Übersetzung dafür, heißt zunächst einmal Stimmigkeit. Also etwas stimmt mit sich, stimmt mit dem Wesen vollkommen überein. Dass Gott heilig ist, heißt, dass er die vollkommene Übereinstimmung ist. Es gibt da keine Differenz, es gibt da keinen Zweifel, es gibt da keine Angst. Es gibt da kein vielleicht, vielleicht auch nicht. Sondern heilig heißt, Gott ist stimmig. Und das Interessante ist, wenn wir das überlegen, dann heißt es ja, wenn Gott stimmig ist und dann sagt, ihr sollt auch stimmig sein, dann eröffnet sich auf einmal ein breites Feld. Dann merken wir, dass diese Frage, und du sollst heilig sein, viel damit zu tun hat, wie wir mit Freiheit, wie wir mit den Grenzen der Freiheit umgehen, wie wir unseren Glauben leben. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den Marco heute schon angesprochen hat, der christlichen Verantwortung. Also wenn es darum geht, zu sagen, unser Gott spricht uns zu, ich bin ein Heiliger. Und deswegen sollst auch du heilig sein, deswegen bist du heilig. Dann heißt es auf der einen Seite, du hast eine bestimmte Freiheit von Gott geschenkt bekommen. Du bist ein freier Mensch. Du bist von Gott befreit worden. Und das sagt sozusagen der erste Vers, wenn wir uns in Vers 13 nochmal miteinander anschauen. Da heißt es im zweiten Teil, hofft auf die euch gebracht werdende Gnade bei der Offenbarung Jesu Christi. Das ist der erste Punkt, wenn wir darüber nachdenken, was heißt es eigentlich, ein heiliges Leben zu führen? Dann ist der erste Punkt, sich klarzumachen, ein heiliges Leben heißt, aus der Gnade zu leben. Und das ist ein Punkt, den haben wir ganz oft gehört, wenn ihr euch noch an die Rucksackpredigt von letztem Mal, das war glaube ich im Juni erinnert, da haben wir uns ja auch darüber Gedanken gemacht, was heißt es sozusagen, seinen Rucksack abzulegen und vom Kreuz, ihn vor dem Kreuz niederzulegen und zu sagen, ja, hier gehören meine Lasten hin, hier empfange ich Vergebung. Und aus dieser Vergebung heraus kann und darf ich leben, bin ich befreit zu leben. Und das ist interessant, dass immer wenn die Bibel über solche Phänomene spricht, wie Heiligkeit, wie ein christliches Leben, was es heißt, als Christ in dieser Welt zu sein, das fängt immer wieder mit dem Verweis auf das Kreuz an. Es fängt damit an, dass heilig zu leben zunächst mal ein Akt der Demut ist. Einzugestehen und zu sehen, es hat dich jemand frei gemacht. Du selber kannst aus dir heraus weder heilig sein, noch kannst du ein freies Leben führen. Sondern die zutiefst christliche Botschaft ist, dass zunächst einmal der erste Akt, sich zu heiligen, ist, ich beuge mich nieder. Ich bin demütig. Ich beuge mein Haupt, weil ich weiß, am Kreuz hat mich jemand freigesprochen. Und hat gesagt, all deine Lasten, all deine Sorgen, all das, was dich vielleicht in irgendeiner Art und Weise ablenkt, das, was vielleicht die Herrschaft und die Macht über dein Leben, über dein Herz nimmt, was deine Gedanken fängt, das ist bezahlt. Und aus diesem Punkt heraus darfst du leben. Das markiert den Startpunkt, das markiert den Punkt, wo du sagst, ja, yeah, jetzt geht die Reise los. Und zu sagen, wo möchtest du hingehen in deinem Leben? Was möchtest du erreichen? Was sind die Ziele, die dir wichtig sind? Was sind die Träume, die du lebst? Was sind die Menschen, denen du gerne etwas beistehen möchtest oder mit denen du gemeinsam etwas erleben möchtest? Es beginnt mit diesem Punkt zu sagen, aus der Gnade. Und die Gnade ist etwas, was Gott uns gezeigt hat und was uns zutiefst in unserem Herzen an einen festen Ort stellt. Das Interessante ist, dass Gott sagt, am Kreuz, am Fuße des Kreuzes, sozusagen empfängst du die Gnade. Und wird dir die Gnade offenbart. Und wird dir sozusagen gezeigt, was es heißt, einen Stand in Christus zu haben. Der zweite Punkt. Wenn wir einen Schritt weitergehen in unserem Text, dann sehen wir in Vers 14 zunächst einmal in der Luther-Übersetzung als Kinder des Gehorsams. Nicht euch anpassend an die früher in eurer Unwissenheit vorhandenen Begierden sollt ihr leben. Im Griechischen steht hier was Interessantes, das ein bisschen anders sich anhört als die Luther-Übersetzung als Kinder des Gehorsams. Wenn wir irgendwie das Wort Gehorsam hören, dann wird dir vielleicht der ein oder andere ein wenig nervös oder fragt sich, naja, mit dem Gehorsam, das hört sich irgendwie so direktional an. Also da sagt mir einer gewissermaßen, was ich machen muss. Da werden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hibbelig. Und das Interessante ist, in dem biblischen Text steht hier, das lese ich euch einfach mal kurz vor, steht hier hos tekna upakoes. Und das heißt, übersetzt, weiß es jemand? Das heißt übersetzt, als Kind, ja, also wie ein Kind. Und jetzt kommt was Interessantes. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu übersetzen. Die erste Möglichkeit ist, wie ein Kind, das weiß, wem es Gehör schenkt. Ja, das ist die erste Bedeutung. Also ein Kind, das weiß, wem es Gehör schenkt. Das ist nicht gleich unbedingt mit Gehorchen im Sinne von, da sagt dir einer eine Ansage und die Ansage heißt machen. Ja, und sozusagen, wenn ich sage, ich mache es ein bisschen anders, bist du ungehorsam. Sondern es ist zunächst einmal die Frage, hey, es gibt ganz, ganz viele Stimmen. Aber du bist ein Kind, du hast einen Stand in der Welt, unter dem Kreuz aus Gnade bekommen, und du weißt, auf welche Stimme du hörst. Und du kannst die Stimmen unterscheiden. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, ich gehorche. Sondern ich weiß zunächst einmal, welche Stimme höre ich. Ich kann sie voneinander unterscheiden und ich kann darüber nachdenken, was bedeutet es, wenn ich dieser Stimme gehorche, wenn ich auf diese Stimme höre, oder was bedeutet es, wenn ich auf eine andere Stimme höre oder einer anderen Stimme gehorche. Und die zweite Möglichkeit, das zu übersetzen, ist nicht nur Gehör zu schenken, sondern auch ein Kind, das Einsicht hat. Also das in der Lage ist, zu erkennen, was gut und was richtig ist. Das weiß, wann es dran ist, sozusagen zu folgen und zu sagen, jo, Befehl, alles klar, ich marschiere. Und wann es dran ist, zu sagen, nein, ich muss diesen Befehl, ich muss diese Stimme, die muss ich hinterfragen. Ich muss darüber nachdenken, was heißt das jetzt? Ist es wirklich eine gute Stimme, der ich da folge, oder ist das keine gute Stimme? Und damit sind wir mittendrin in der Frage, wie ist eigentlich das Verhältnis von Freiheit und Grenzen? Wir haben gesagt, das Kreuz ist der Ort, wo Christus uns frei gemacht hat, wo wir zur Freiheit berufen worden sind. Das heißt zunächst einmal, dass Gott gesagt hat, du bist frei. Du bist frei und da gibt es erstmal keine Einschränkung. Das heißt nicht, du bist frei, aber, ja, sondern es heißt zunächst einmal, du bist frei. Und das Interessante ist, wenn wir ganz an den, gedanklich jetzt zunächst mal an den Anfang der Bibel springen, dann gibt es dort ja eine entsprechende Erzählung, die darüber nachdenkt, wie ist das eigentlich gewesen, als sozusagen die Menschen auf die Welt gekommen sind oder sozusagen in die Welt gesetzt worden sind. Und die sogenannte Paradieserzählung ist ja eine, wo es auch um Freiheit und um Grenzen geht. Und wo es um die Frage geht, wie ist eigentlich das Verhältnis davon, dass du auf der einen Seite frei bist und dass du auf der anderen Seite aber weißt, es braucht auch in irgendeiner Art und Weise Begrenzungen, denn ansonsten gibt es Freiheit nicht. Freiheit gibt es nur, wenn es in irgendeiner Art und Weise ein Phänomen gibt, von dem sie sich abgrenzen kann. Ja, das heißt, die Grenze ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt über Freiheit nachdenken können. Also machen wir es ganz einfach. Wir sind in dem Garten. Wir lassen jetzt mal die Frage weg, wie groß der Garten war und ob es den Garten gab und wo der Garten war und so weiter und so fort. Also wir sind im Garten. Und das Interessante an diesem Garten ist ja, vielleicht eine kurze Frage, wie viele Bäume stehen in diesem Garten? Jetzt haben wir schon zwei ganz unterschiedliche Antworten gehört. Zwei? Mindestens zwei? Weitere Antworten? Jede Sorte. Mhm. Viele? Viele trifft es am besten. Und zwar steht zunächst einmal in dem Text, es gab unzählig viele Bäume. Das ist ja interessant. Wir haben irgendwie sofort, ich meine, ihr kennt doch vielleicht alle aus der Kinderbibel so diese Bilder, ja? Da gibt es irgendwie so den einen Baum, der ist gut, und es gibt den anderen Baum, der ist böse. Und an dem bösen Baum, da hängt die Schlange. Ja, das heißt, da weißt du schon sofort als Kind, du gehst natürlich zu dem anderen Baum, ja, und der Baum ist gut, ja, und der Baum ist super. Das Interessante ist, das deckt sich nicht wirklich mit dem Bibeltext. In dem Bibeltext steht, es gab unzählig viele Bäume. Aber, und das ist in der Tat richtig, es gab einen Baum, wo Gott gesagt hat, den lass mal lieber. Lass gut sein, ja. Du hast Millionen von Bäumen. Kletter drauf, holst die ab, frisst die Früchte, mach sozusagen, was du nicht lassen kannst. Bau dir ein Seil, bau dir ein Baumhaus, bau dir ein Floß. Freu dich daran, dass auf dem einen Baum das lebt und auf dem anderen Baum das lebt. Du kannst das essen, du kannst jenes essen. Iss dich satt, du wirst platzen. Es gibt tausende von Bäumen. Und das Interessante ist, das haben wir oft gar nicht im Hinterkopf. Die Kernaussage ist zunächst einmal, hey, freies Feld. wie du dein Leben lebst, wie du deine Freiheit gestaltest, was du isst, das ist zunächst einmal deine freie Entscheidung. Da gibt's nicht einfach nur den einen Baum, ja. Wir müssen alle irgendwie, weiß nicht, was Wasser trinken und hier auf der Seite ist die böse Coca-Cola. Nein, es gibt ganz viele Getränke und du kannst selber entscheiden, welchen Baum du sozusagen bevorzugst. Du kannst sagen, ich bin super Kletterer, ich kletter auf den Mammutbaum und ich sitze da ganz oben in 90 Metern Höhe und natürlich, das Risiko ist, wenn du runterfällst, geht's dir nicht so gut. Du kannst sagen, ich bin eher so der Heckentyp, ja, ich kletter so einen Meter hoch, ich chill mich da irgendwie rein und dann ist alles wunderbar, weil wenn ich dann runterfall, ist nicht schlimm, Übersicht brauche ich nicht, das hat ja der Typ, der da oben in dem Mammutbaum hängt, sozusagen, ich habe hier mein kleines Früchtchen, was ich irgendwie esse, ist vollkommen in Ordnung. Ja, und da sagt Gott erstmal, das ist, wenn das deine Art zu leben ist, ist das vollkommen okay. Wenn du derjenige bist, der sagt, ich will hoch hinaus, ich bin eher der Typ Mammutbaum, das ist auch in Ordnung. Aber es gibt einen Baum, es gibt eine Grenze. Und diese Grenze, die überschreite nicht. Und dann merken wir irgendwie auf einmal, wir werden nervös. Ja, das war toll bisher, Freiheit. Ja, wir können sozusagen machen, was wir wollen. Und dann kommt aber der eine Punkt, wo er sagt, hey, das ist eine Grenze. Und unsere erste Reaktion, zumindest meine, wäre, warum? Ja, warum? Warum gibt es die Grenze? Dann wollen wir anfangen zu diskutieren. Ja, aber das ist doch nicht sinnvoll. Und warum denn dieser Baum? Und warum eine Erkenntnis zwischen Gut und Böse? Wäre doch nicht schlecht. Wenn ich weiß, was gut ist, dann kann ich dir besser folgen, mein Herr. Und wenn ich sozusagen weiß, was schlecht ist, dann weiß ich besser, wovon ich mich fernhalten muss. Ach Gott, ja, kann sein. Grenze steht. Das ist deine Grenze. Von diesem Baum sollst du nicht essen. Und Heiligkeit hat etwas damit zu tun, anzuerkennen, zunächst einmal, du bist frei und du musst und du wirst deine freien Entscheidungen treffen. Und dass die sehr unterschiedlich aussehen, dass wir sehr unterschiedliche Formen haben, wie wir leben, wie wir miteinander leben, was uns wichtig ist, was wir als christlich oder was wir nicht als christlich verstehen, das ist zunächst einmal eine Form von Freiheit. Und das ist überhaupt nicht das Gegenteil von Heiligkeit, sondern gerade das ist der Punkt, zu sagen, herauszufinden, was ist jetzt genau mein Baum, von dem ich esse? Was ist genau mein Ort, an dem ich stehe? Man könnte das jetzt auch frommer Berufung nennen. Ja, was ist meine Berufung? Das ist genau der Punkt, wo es darum geht, hey, da geht es genau um Stimmigkeit. Da heilig zu sein, heißt, genau den Punkt zu finden, wo du sagst, das ist meine Position, die Gott mir gegeben hat. Und jetzt wirst du in deinem Leben gehen und du musst darüber Gedanken machen, wo willst du hingehen? Was ist das Ziel in deinem Leben? Was sind sozusagen die Träume, die du verwirklichen wirst und die du aussortieren musst, weil du sagst, okay, das war ein super Traum, ich habe aber nicht unendlich viel Zeit. Was sind die Menschen, wo du sagst, hey, mit denen gehe ich einen Schritt enger zusammen, weil das wirklich Menschen sind, mit denen ich gemeinsam mein Leben leben möchte? Und was sind Menschen, wo du sagst, okay, die sind mir auch wichtig, aber da kann ich einfach nicht so eng mit denen sein, wie mit anderen Menschen. Um diese Entscheidung kommen wir nicht drum herum. Aber Heiligkeit heißt, genau an der Stelle sich immer wieder zu fragen, was ist jetzt hier an dieser Stelle stimmig? Wir gehen zurück zu den Bäumen und sozusagen zu der Frage, wie ist das denn jetzt mit der Grenze? Und also der erste Punkt, ja, sozusagen Freiheit ist zunächst einmal etwas, was Gott gibt und wo er sagt, hey, es gibt so viele Bäume, iss dich satt, find deinen Platz, mach dein Ding. Und der zweite Punkt ist aber, sagt, damit du das alles machen kannst, gibt es ein Ding, wo ich sage, hey, das ist die Leitplanke. Und diese Leitplanke, die solltest du nicht überfahren. Und darüber brauchen wir auch nicht diskutieren. Ja, das ist ja immer so beliebt, das habe ich mittlerweile auch schon gelernt, wenn man dann als, das ist ja auch so ein bisschen Schutz, ja, wenn man als Elternteil irgendwie keine Idee mehr hat, warum jetzt die Grenze gerade sinnvoll ist oder nicht, man hat sie aber nur mal aufgestellt, dann gibt's ja immer diesen berühmten Satz, darüber diskutiere ich nicht. Ja, und das soll eigentlich markieren nach dem Motto friss, ja, oder stirb. Also nach dem Motto, entweder gibt es eine saftige Strafe oder sozusagen, du gehorchst jetzt. Und wenn wir ehrlich sind, so ist das hier auch. Ja, Gott sagt, friss oder stirb. Das ist an der Stelle ganz klar. Das ist nun mal die Grenze. Aber diese Grenze ist im Vergleich zu den Punkten, wo sozusagen es um die Freiheit geht, sehr, sehr schmal. Es gibt nur eine Grenze im Vergleich zu ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Und der Punkt ist, wir können auf unterschiedliche Art und Weise auf eine solche Grenze reagieren. Wir können auf der einen Seite sagen, wir beklagen die Grenze. Ja, wir bauen da vielleicht irgendwie eine große Klagemauer und sozusagen stellen uns da dran und sagen, meine Güte, wenn es doch diese Grenze nicht gäbe, was könnte ich alles machen? Und wir sehen sozusagen einfach nur noch diese Grenze. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das ist die Realität in vielen Leben. Zu sagen, ich sehe eine Grenze, ich sehe einen Punkt, über den kann ich nicht hinweg. Oder vielleicht auch über den sollte ich nicht hinweg. Und was wir machen, ist, wir beklagen diese Grenze. Wir bauen vielleicht einen kleinen Altar davor, wir setzen uns dahin und sagen, ach, was hätte ich doch für Möglichkeiten. Aber diese Grenze lässt mich nicht. Das kann ein Laster sein, das kann eine Sucht sein, das kann aber auch eine gut gemeinte Grenze sein. Das kann die Grenze sein, zu sagen, du musst Sexualität auf diese Art und Weise leben. Und du arbeitest dich dein Leben daran ab, dass du sagst, hey, das ist die Grenze. Aber eigentlich sozusagen gibt es ganz viele andere Art und Weisen, wie du es machen kannst. Aber du bist irgendwie daran, dass du diese Grenze halt irgendwie komisch findest. Und es gibt eine andere Art, und da möchte ich ganz kurz auch noch zwei Sätze zu sagen, mit dieser Grenze umzugehen. Und das ist der Versuch, nicht zu akzeptieren, dass es eine Grenze gibt, wo Gott sagt, hey, darüber springen wir lieber nicht. Das ist der Versuch zu sagen, wir bauen lieber mal noch ein paar mehr Grenzen. Und dazu sind wir, oder daran sind wir auch gerade in christlichen Kirchen sehr, sehr gut. Ja, wir sind sehr gut darin zu sagen, eine Grenze, ist das nicht vielleicht ein bisschen wenig? Brauchen wir nicht ein paar mehr Grenzen? Und dann fangen wir an, sozusagen unsere Maurerkelle rauszuholen, ja, und sozusagen ganz, ganz viele Grenzen zu bauen. Und die Bibel sagt eigentlich, also wenn du mal ehrlich bist, also das kannst du auf unterschiedliche Art und Weise begründen, aber sicherlich nicht mit der Bibel. Die Bibel ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, gibt es nicht allzu viele Grenzen. Wir haben die 10 Gebote und wir haben sozusagen die Markierung zu sagen, ja, es gibt natürlich die Grenze, wir sollen uns einander nicht umbringen. Über diese Grenze können wir auch nicht diskutieren. Es gibt weitere Grenzen, sagen, ja, es gibt die feste Grenze zu sagen, es gibt einen Gott. Und es gibt sozusagen an der Stelle den einen Gott, der dich in die Freiheit gerufen hat. Auch das ist eine Grenze, über die man nur schwerlich diskutieren kann. Aber wenn wir ehrlich sind, nach den Geboten gibt es sozusagen eigentlich keine weiteren Grenzen, die festgelegt sind. Es gibt dann ganz viele Grenzen, wo zum Beispiel Paulus sagt, für eine bestimmte Situation in der Gemeinde in Korinth, hey, das wäre jetzt an der Stelle ein Punkt, stimmig zu handeln. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir stehen sozusagen in dem Garten und wir haben die Grenze. Und wir sehen, da hat sozusagen jemand gesagt, hey, in der Situation war es richtig, genau diese Grenze hinzubauen, um ein heiliges Leben zu führen. Und was wir da machen ist, wir nehmen diese Grenze und sagen, ja, die Grenze gilt auch für alle anderen. Das hat aber wenig mit Heiligkeit zu tun. Das hat wenig damit zu tun, Stimmigkeit in seinem Leben zu haben. Das hat wenig damit zu tun, dass die Präsenz Gottes in deinem Leben wirkt. Und ich glaube, dass es eine ganz wichtige Aufgabe ist, zu verstehen, dass ein heiliges Leben zu führen, heißt genau solche Grenzen abzureißen. Das kann man schnell missverstehen. Man kann das missverstehen nach dem Motto, das ist eine Predigt für Beliebigkeit. Nach dem Motto, mach doch einfach dein Ding, mach was du willst. Das ist es mitnichten. Sondern deine Herausforderung, deine Verantwortung, und aus der kommst du aber nicht heraus, ist deinen Gott zu fragen, was ist in der Situation? Was ist jetzt meine richtige Reaktion? Und die Frage, wie du in einer Beziehung deine Sexualität lebst, wie du sozusagen an deinem Arbeitsplatz dich richtig zu verhalten hast, oder was auch immer das Thema ist, das ist eine Frage deiner Verantwortung. Und wir können nicht auf der einen Seite den Verantwortungsbegriff sehr hochhängen und sagen, na ja, das ist ganz toll, dass wir Christen immer über Verantwortung reden, aber auf der anderen Seite so tun, als wäre das schon alles irgendwie fest eingezäunt. Das ist es nicht. Und die Bibel sagt ganz klar, hey, es kommt auf dein Herz an. Es kommt darauf an, dass du weißt, wo dein Stand ist, und dein Stand ist in Demut unterm Kreuz. Und wenn du das für dich klar hast, dann lauf, dann geh, dann verwirkliche deine Träume. Dann entscheide dich frei, denn du bist zur Freiheit berufen. Aber vergiss das nicht, vergiss nicht, dass der Punkt ist, zunächst einmal dich in Demut zu beugen, zu wissen, wo du deine Freiheit her hast. Und der zweite Punkt, zu wissen, ja, es gibt Grenzen, aber du musst für dich herausfinden, wo genau diese Grenzen sind. Denn du bist ein freier Mensch und du bist zur Freiheit berufen, nicht zur Grenze. Das waren sozusagen andere historische Zeiten, ja, aber zunächst einmal ist der ganz klare Punkt, und das kann man von mir aus auch gerne politisch sehen, Mauern aufzubauen und Zäune zu ziehen, hat noch nie irgendwelche Probleme gelöst. Und das ist das Gleiche aber auch in unserem Leben. Wenn wir in unserem Leben anfangen, sozusagen die Grenze zu feiern oder zumindest anderen Menschen eine Grenze zu predigen, dann setzen wir sie gewissermaßen gefangen. Wenn wir als Gemeinde sagen, das sind unsere festen Grenzen und das sind die Grenzen, die man auf gar keinen Fall umstoßen darf. Das hat aber nichts mehr mit dem zu tun, wo wir wissen, hey, das sind die von Gott gegebenen Grenzen, sondern wenn wir ehrlich sind, dann sind das Grenzen, die wir uns überlegt haben, wo wir sagen, na ja, die finden wir vielleicht gut, weil es vielleicht gut ist, weil es Sachen einfacher macht, das kann ja alles eine Berechtigung haben. Aber dann ist der Punkt, immer sich wieder zu fragen, ist das stimmig? Ist das stimmig mit der Herausforderung, in der wir stehen? Ist das eine heilige Reaktion? Würde Gott an der Stelle in seiner Heiligkeit, in seiner Aussage, ich bin der, ich bin, so handeln? Oder würde er sagen, hey, ich kann ganz souverän über diese Grenze hinweggehen. Ich kann diese Grenze brechen. Mein dritter Punkt, und den mache ich ganz kurz. Der dritte Punkt ist, Heiligkeit ist nicht nur erstens Gnade und sozusagen wissen, wo mein Platz ist, und zweitens das Verhältnis von Freiheit und Grenze für dich zu verantworten, sondern eben drittens auch leidenschaftlich dich zu involvieren. Ihr kennt vielleicht die Bibelstellen, wo die Bibel darüber spricht, dass Gott einen heiligen Zorn entfaltet hat. Also dass er so emotional in Dingen geworden ist, weil er gesagt hat, das geht mir so nahe und ich bin an der Stelle wirklich drin, dass ich nicht zurück kann und Dinge wirklich auf diese Art und Weise machen muss. Und was ich bei mir gemerkt habe, wir haben vielleicht auch gerade in Deutschland ein besonderes Faible dafür, dass wir versuchen, Dinge sehr, sehr abgeklärt zu sehen. Und wir versuchen sozusagen vielleicht andere Bereiche zu haben, wo wir die Leidenschaft und wo wir Emotionalität vielleicht besonders leben. Aber in unserem Glaubensleben, in unserem Leben miteinander in der Gemeinde hat Emotion vielleicht manchmal auch gar nicht wirklich den Platz, den sie eigentlich haben sollte. Aber Gott sagt, hey, die Emotion, die Leidenschaft ist ein Kernelement eines heiligen Lebens. Involviert zu sein, hey, hier bin ich, ja, und wir kennen alle die Sätze, hier bin ich, ich kann nicht anders. Ja, oder ich erhebe meine Stimme, weil ich sozusagen weiß, dass das genau mein Ort ist. Das sind immer Aussagen, wo Menschen sagen, ich bin so gefesselt von diesem Ereignis, dass ich einen Platz habe und dass ich zur Freiheit berufen bin. Und dass ich weiß, meine Freiheit einzusetzen und mir Grenzen zu setzen, aber auch keinen falschen Grenzen hinterherzulaufen. Das lässt mich wirklich involviert sein. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo wir als Gemeinde, wo wir vielleicht auch jeder für uns in seinem Leben ganz neu lernen dürfen, zu entdecken, dass den Glauben leidenschaftlich zu leben. Und leidenschaftlich, das heißt für jeden was anderes. Es geht nicht darum, dass wir alle irgendwie Chaka rufen oder dass wir, weiß ich nicht, welche Form du gerade im Kopf hast, aber es ist doch erstaunlich. Es gibt so viele Leute, die sagen, ja, das mit den Emotionen, das ist irgendwie nichts für mich. Und wenn du dann mal die Leute in anderen Bereichen triffst, sei es im Stadion, auf einmal hast du das Gefühl, meine Güte, ist das die gleiche Person? Ja, und dann sagt die, ja, endlich bin ich dabei, der Verein hat gewonnen, yes. Ja, und dann kommen die ganzen entsprechend, auf einmal merkst du, hey, da ist ja was. Das ist gar keine Leiche. Ja, sozusagen, hey, der lebt. Ja, oder ich habe sozusagen, das hat mich wirklich geflasht, das gebe ich ja zu. Eine Person, die, ich nenne jetzt keine Namen, die, da habe ich immer gesagt, meine Güte, die sitzt da immer kerzengerade auf ihrem Stuhl, ja, und sozusagen, ich weiß nicht, vielleicht ist ja einfach deren Leidenschaft die Apathie, ja, also sozusagen, die sitzt da einfach kerzengerade, maximal kriegst du so einen leichten Mundwinkel, der hochgeht, ja, und dann denkst du, wow, okay, der hat wahrscheinlich eine heavy Zeit, ja, oder weiß nicht, was irgendwas liegt im, du guckst den 2 Jahre an, denkst du, meine Güte, sitzt ja immer noch da, ja, und sieht immer noch genauso aus. Und dann hab ich diese Person in einer Gärtnerei gesehen. Und wie diese Person vor den Blumen stand, ich dachte, ich bin im falschen Film. Ja, mit was für einer Leidenschaft der über die Tulpenfarbe und sozusagen über diese Blumengröße mit dem Gärtner gefachsimpelt hat. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ja, klopf, 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 ja. Nein, nein, ich bin wirklich da, diese Person ist auch da, hingegangen. Gesicht geht wieder zu, ja, Blume vorbei. Und da will ich nur drauf sagen, ich glaube, wir haben alle Bereiche, wo wir sagen, da sind wir wirklich leidenschaftlich, da sind wir engagiert, dafür stehen wir. Und warum um alles in der Welt fällt es uns oft so schwer, in unserem Glauben zu sagen, hey, mit gleichem Eifer, mit gleichem heiligen Eifer sind wir wirklich dabei. Und engagieren wir uns und stehen wir im Riss, weil wir wissen, wir können nicht anders. Weil wir leidenschaftlich sind für die Leute, die um uns herum sind. Weil wir sagen, ja, genau, das sind meine Leute, Sonntagmorgen, wunderbar. Wir sind sozusagen zusammen, was haben wir für ein Riesenprivileg? Wir können hier sitzen, wir brauchen keine Angst haben, wir können sozusagen sagen, wir haben coole Leute dabei, ja, ich weiß gar nicht, ob man jeden jetzt wirklich so kennt, ja, aber die können wir kennenlernen. Und wir haben sozusagen, wir nutzen das wirklich als Chance, nicht darüber zu klagen, wer vielleicht alles nicht da ist. Ja, oder zu sagen, meine Güte, wenn doch dieses oder jenes wäre, wenn diese Grenze nicht wäre, wenn diese Situation in der Gemeinde so nicht wäre, dann würde ich ja. Nein, nein. Du wirst, und das sozusagen sind ja die Verse 17 bis 19, du wirst zur Verantwortung gezogen. Und Gott wird sagen, ja, das ist schön, aber mein Freund, du bist ein freier Mensch. Und du hast die freie Entscheidung. Und die Grenzen, die kannst du mit mir überwinden. Und du wirst nachher dich nicht rechtfertigen können zu sagen, na ja, aber ich war irgendwie ein super Botaniker, aber in der Gemeinde sozusagen habe ich mich irgendwie nicht eingebracht oder sozusagen im Reich Gottes, das muss ja auch gar nicht heißen in der Gemeinde, ja, aber sozusagen die Frage ist, wie lebst du deinen Glauben? Und sozusagen im Glauben sagen, ja, ich stehe da wirklich für ein, ich bin da leidenschaftlich. Ob das dann heißt, ich sehe jetzt gerade den Jörg mit seinem vierten Musketier-Shirt, ja, ob das dann heißt, dass man ein Wochenende sozusagen sich richtig drillen lässt oder in deinem Fall, wenn ich es recht verstanden habe, andere drillt, dann sozusagen, dann ist es vielleicht auch eine bestimmte Form, ja, wo man einfach sagt, ja, ich engagiere mich da, ich bin da wirklich leidenschaftlich und ich will das ganz. Und sozusagen, ich will da nicht irgendwie mit angezogener Handbremse reingehen, sondern ich werde da wirklich für stehen. Und in diesem Sinne kann sozusagen das Lutherwort vielleicht uns wirklich ein Motto werden. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Hier stehe ich, weil ich weiß, mein Gott ist ein Heiliger. Und er hat gesagt, weil ich heilig bin, wirst auch du heilig sein. Amen.